Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? Geht es darum herauszufinden, wie jeder und jede einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklungen uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind.
Und genau, Nachhaltigkeit geht eigentlich nur draußen in der Natur und das muss eigentlich jede Schule, jede Kita gewährleisten.
In dieser Folge spreche ich mit Dr. Christoph Schmitz, dem Gründer und geschäftsführenden Vorstand des AKEV, über die Relevanz der Arbeit mit Kindern für unsere Ernährungszukunft und warum es einen Unterschied macht, ob man weiß, wie eine Möhre groß wird oder nicht. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft.
Wir sind davon überzeugt, dass es gerade im 21. Jahrhundert, wo das die größten Herausforderungen sind, die wir zu bewältigen haben.
Christoph Schmitz zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten im Bereich sozialer Unternehmertätigkeit und nachhaltiger Bildung in Deutschland. Geboren und aufgewachsen auf einem Bauernhof zwischen Köln und der niederländischen Grenze, entwickelte er von Kindesbeinen eine enge Verbindung zur Landwirtschaft und Natur. Seine akademische Reise führte ihn zu renommierten Universitäten in Bonn, Göttingen und Wageningen in den Niederlanden, wo er Agrar- und Wirtschaftswissenschaften sowie Public Policy studierte. Bereits während des Studiums begann er, seiner Vision eines nachhaltigen Wandels in die Tat umzusetzen und gründete das Sozialunternehmen DECO, Sustainable Farming. Er forschte in Washington und promovierte in Potsdam, bevor er 2014 den Verein Academia gründete. Die Gemüseakademie ist heute Deutschlands meist ausgezeichnetes Bildungsprogramm und an über 1000 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Ganz herzlich willkommen, Dr. Christoph Schmitz. Ich freue mich sehr, dass du Zeit findest für diese Podcast-Folge heute hier und in dieser Staffel noch ganz praktisches Wissen und praktische Arbeit mit einbringst. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Christoph, vielleicht nimmst du uns erstmal mit und erklärst uns, was der AKEV eigentlich macht und wie eure Arbeit zu einer wünschenswerten Ernährungszukunft und vielleicht auch Zukunft der Menschen beiträgt.
Ja, das mache ich sehr gerne. Unsere große Vision von AKEV ist mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft. Und in erster Linie konzentrieren wir uns auf die Jüngsten, also auf die Kinder, und wollen versuchen, Kitas und Schulen zu verändern als Orte, die mehr in Richtung gesunder Ernährung, Wertschätzung von Lebensmitteln und vor allem auch Wertschätzung von Natur agieren. Aber auch im zweiten Sinne quasi auch Zielgruppen darüber hinaus, also auch Erwachsene, können wir vielleicht später drüber reden. Aber vielleicht nochmal kurz auf unsere Bildungsprogramme eingegangen, also die Gemüseakademie für Schulen und die Ackerracker für Kinder. Da begleiten wir quasi die Kinder ein Jahr lang auf dem Acker. Die Kinder bauen über 20 verschiedene Gemüsekulturen an und machen dies eigenverantwortlich und lernen drumherum alles rund um das Thema Lebensmittel, Wertschätzung und Ernährung und Nachhaltigkeit. Und das ist relativ intensiv dieses Jahr. Und so ist auch das Programm darauf ausgelegt, dass es wirklich auch nachhaltig wirkt und zu einem veränderten Verhalten anregt. Genau, und wir als Verein sorgen dafür, dass die Schulen und Kitas eben alles bekommen, um das auch realisieren zu können, weil viele Lehrerinnen und ErzieherInnen haben eben nicht mehr die Grundausbildung, wissen nicht mehr, wie sie das den Kindern beibringen können. Und da kommen wir halt ins Spiel und nehmen sie an die Hand, sowohl analog an die Hand als auch virtuell über unsere Plattform und vermitteln ihnen all das Wissen, was dafür nötig ist, um das wirklich sehr erfolgreich und wirkungsvoll durchzuführen.
Wie können wir uns das vorstellen? Wie kommen die Lehrerinnen und ErzieherInnen zu den Ackerflächen?
Also für uns ist wichtig, dass diese Fläche immer relativ nah an der Schule oder der Kita ist, oftmals eben auch auf dem Schulhof selber. Und Acker bedeutet, das hört sich erstmal sehr groß an, ist in der Praxis eine Fläche, die zwischen 50 und 300 Quadratmeter groß ist im Schnitt und eben vor allen Dingen ermöglicht, dass die Kinder da auf diesem kleinen Garten quasi alles anbauen können, was wichtig ist. Und das lässt sich eigentlich überall realisieren. Also wir haben wirklich nur ganz einzelne Fälle, wo wir dann eben auch auf Hochbeete gehen, was dann eben unsere B-Lösung ist, In den meisten Fällen finden wir eine Fläche, die wir dann auch zum Teil entsiegeln oder eben aufarbeiten, dass man dort auch Lebensmittel anbauen kann. Und das ist halt immer wichtig, dass die Kinder das in ihrem Alltag haben, dass sie in der Pause oder auch auf einem Sommerfest oder auch immer das immer in ihre Aktivitäten integrieren können und dass es nicht irgendwo anders stattfindet, wo sie sehr aufwendig nur hinfahren müssen, um das wirklich zu erleben. Und das ist so das, wie wir das versuchen, auch wirklich an jede Schule und jede Kita zu bringen.
Das ist, glaube ich, auch eure Vision, oder?
Richtig, genau. Also wir sind davon überzeugt, dass es gerade im 21. Jahrhundert, wo das die größten Herausforderungen sind, die wir zu bewältigen haben, dass das viel stärker im Lehrplan verankert werden muss, auch viel praxisnäher vermittelt werden muss an die Kinder. Und genau, Nachhaltigkeit geht eigentlich nur draußen in der Natur und das muss eigentlich jede Schule, jede Kita gewährleisten.
Da höre ich schon durch, was ihr euch für Gedanken gemacht habt und wie ihr auch die Lage sondiert habt, was eigentlich jetzt gerade los ist und was es braucht. Bevor wir dann gleich hinkommen, nochmal die Frage, wie viele Menschen erreicht ihr schon? Wie groß können wir uns das vorstellen?
Also wir haben 2014 gestartet, haben wir den Verein gegründet und haben mit 6 Schulen gestartet und waren da bei jeder Stunde dabei, haben versucht genau zu verstehen, was so die Hürden der Pädagoginnen ist und wie wir das am besten lösen können und haben uns dann sukzessive entwickelt, sodass wir jetzt an 1600 Schulen und Kindergärten sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz sind. Das sind aktuell 70.000 Kinder, die in dem Programm sind, die quasi ackern und bis heute haben wir über 230.000 Kinder in diesem Programm ausgebildet und das ist ungefähr 10% der Zielgruppe, die wir erreichen wollen. 800.000 Kinder sind eine Generation von Kindern und das ist das, was wir eigentlich am Ende schaffen möchten.
Okay, dann hoffen wir mal, dass diese Podcast-Folge ein bisschen was dazu beiträgt.
Ja, sehr gerne. Da freuen wir uns natürlich sehr für Anregungen, Ideen und neue interessierte Schulen und Kitas.
Ja, vielleicht und auch vielleicht andere Orte, die Ackerflächen in der Nähe von Schulen und Kitas zur Verfügung stellen können, richtig?
Genau, also wir haben immer wieder auch Landwirtinnen und Landwirte oder andere Orte, die sagen, hey, wir liegen hier wirklich auch neben einer Schule, neben einer Kita, wir haben guten Kontakt dazu und wir können uns gut vorstellen, eine Fläche bereitzustellen oder die Programme eben aktiv mitzumachen. Wichtig ist immer, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die das dann am Ende durchführen, dass die natürlich auch überzeugt sind, mit im Boot sind und nicht nur der Wunsch von außen kommt, sondern dass es auch natürlich dass eine intrinsische Motivation da ist. Aber da können wir oftmals auch helfen und sind da immer interessiert an potenziellen neuen Schulen, neuen Kitas, die mitmachen wollen.
Danke erstmal für die Einführung. Jetzt haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wo überall schon geackert wird. Du sagst, es braucht die Nachhaltigkeit, es braucht die Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln im Rahmen der Bildung, damit es auch in unserem Leben stattfindet. Wie kamst du dazu, diesen Verein zu gründen, dich dafür auf den Weg zu machen? Was hat dich selber aktiviert? Und was hast du auf diesem Weg gelernt zu dieser Notwendigkeit, die du da jetzt aufgespürt hast und bearbeitest?
Also der Ursprung liegt wahrscheinlich auch in meiner Herkunft. Also ich bin selber auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Der liegt mitten in der Natur. Also wir hatten auch gar keine Nachbarn. Also das ist so quasi so wie ich aufgewachsen bin und dachte als Kind, dass es relativ normal ist, bis ich dann festgestellt habe, dass das eigentlich schon eher sehr exotisch ist, dass die meisten Kinder eben gar keinen direkten Kontakt mehr zur Landwirtschaft haben, wie die Lebensmittel entstehen und dass das natürlich auch viele Folgeprobleme nach sich zieht. Also angefangen bei dem Thema des Wegwerfens von Lebensmitteln, der Wertschätzung, der Ernährung und wie man eigentlich auch zur Nachhaltigkeit steht und dass das vieles ist, was früher natürlich noch total gegeben war, indem man selber Kontakt hatte, entweder familiär oder in der Nachbarschaft. Und das eben ganz normal war, dass die Lebensmittelproduktion eigentlich Teil der Gesellschaft war. Und jetzt ist es eigentlich nur noch der Supermarkt, wo man dann die Berührungspunkte hat. Und da ist halt alles fertig und immer im Überfluss da. Und da kam eigentlich der Gedanke her, auch ich habe vorher als Wissenschaftler gearbeitet, wo ich mich sehr wissenschaftlich mit dem Thema Lebensmittelwertschätzung beschäftigt habe und dort auch immer wieder die Frage hatte, wenn wir jetzt hier am Ende aufwendige Kampagnen, neue Regularien verabschieden oder empfehlen, Ist das überhaupt der richtige Ansatz, an diesen Symptomen anzusetzen, oder muss man eigentlich nicht viel tiefer gehen und dort dieses Problem der Entfremdung von Lebensmitteln und von Natur versuchen zu lösen? Und so kam eigentlich der Gedanke zum Verein und dass unsere große Mission ist, diese Naturerfahrungsräume, wie wir sie nennen, wiederherzustellen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, in der Natur und an der Natur zu lernen und das wieder viel normaler wird in der Gesellschaft.
Ja, ich habe selber eine Tochter und wir haben im Hinterhof angefangen anzubauen und wie jetzt die Möhren wachsen und die Kartoffeln aus der Erde kommen und so weiter, das wird wirklich gefeiert in dem Alter und begleitet dann unseren Alltag, ne? Und dadurch ist es natürlich was ganz anderes, wenn man dann die Möhren auch im Supermarkt dann wiederfindet und sagt, ah, die brauchen wir jetzt nicht mehr zu kaufen, die haben wir jetzt zu Hause und wir wissen auch, wie sie gewachsen sind und dass sie mal ganz klein waren.
Genau, und auch, dass sie durchaus auch krumm werden können, ja, oder eben mal ein bisschen anders aussehen. Ja, das ist halt alles, was die Kinder lernen, weil eben im Schulgarten sieht nicht jede Möhre wie die andere aus. Und auch sie zu probieren, ja, also wie viel Aufwand ist es doch zum Teil für Eltern, Kinder davon zu überzeugen, Gemüse zu essen. Das hat man in der Gemüseakademie nicht. Also da beißt jedes Kind auch rein, wenn es ein Radieschen gesät hat oder eine Möhre gesät hat, weil es einfach ja einen ganz anderen Bezug dazu gewonnen hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Ansatz von uns, dass wir eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ihr müsst das jetzt essen oder ihr dürft das jetzt nicht wegwerfen, sondern dass das eben automatisch passiert, indem die Kinder sich einfach sehr intensiv damit beschäftigen und auch ein Teil dessen werden und so einen ganz anderen Bezug zur Natur aufbauen.
Und das strahlt natürlich dann auch auf die Familien aus und die Erzieherinnen und LehrerInnen habt ihr ja vorher auch schon mit im Boot, so dass ihr dann auch viele Erwachsene erreicht letztlich, oder?
Richtig, also natürlich primär auch die Pädagoginnen, wie du schon sagst, und die Eltern dahinterliegend, aber mittlerweile auch immer mehr erschließen wir andere Zielgruppen. Also zum Beispiel über unser Angebot der Ackerpause. Das ist ein Programm, was wir dafür konstruiert haben für Unternehmen, um die Mitarbeiter wieder an diese Themen heranzuführen, wo die Mitarbeiter ihr eigenes Beet quasi bepflanzen und am Ende natürlich auch ernten und gemeinsam was verkochen. Das Gleiche auch für Wohnungsbaugesellschaften, für Kieze, wo wir die Bewohner zusammenbringen wollen und auch ja mit diesem Thema begeistern möchten und auch immer mehr in Richtung Gemeinden. Und überall, wo Menschen zusammenkommen, kann man sie über das Gärtnern, das Ackern und auch natürlich das gemeinsame Kochen ja ganz anders verbinden, als wir das mit anderen Methoden tun könnten. Und da gibt es sehr viele, neben den ja Themen rund um Lebensmittelwertschätzung, gibt es natürlich auch viele soziale Komponenten, die man da bestärkt, dass man eben eigenverantwortlich für die Beete zuständig ist, dass man sich abstimmen muss und dass man natürlich auch eine sehr hohe Selbstwirksamkeit spürt und dass auch alles Themen sind, die uns ja zunehmend fehlen im Alltag.
Du sprichst es gerade schon an, also dass damit ganz viele andere Themen verbunden sind, die natürlich unsere Gesellschaft mitbestimmen und mitgestalten. Mit welchen anderen AkteurInnen, mit welchen Verein oder Unternehmen arbeitet ihr zusammen? Also mit wem seid ihr vernetzt? Und welche Perspektive habt ihr an der Stelle? Also welche Themenbereiche seht ihr noch vielleicht im Aufbau oder wo siehst du noch Handlungsbedarf?
Also zum ersten Teil der Frage, wir möchten möglichst mit vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren zusammenarbeiten, weil das ist ein Thema, was wir nur als Gesellschaft lösen können. Es betrifft ja jeden und jede. Und genauso ist das auch mit den Akteurinnen und Akteuren. Viele beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, wollen das in den Kommunen umsetzen oder in ihrem direkten Umfeld. Und dazu haben wir eigentlich immer eine gute, passende Lösung. Und jeder, der das Thema Ernährung, Nachhaltigkeit, ja auch Verlust vom Bewusstsein zum Thema Landwirtschaft als wichtig empfindet, kann eigentlich mit uns zusammenarbeiten und kann eine Lösung bekommen, indem er die Leute eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit ja Monologen oder Vorträgen oder Workshops näher bringt, sondern eben vor allem durchs Tun, durchs Selbermachen, durchs ja Lernen mit allen Sinnen. Und das ist unser Ansatz, dass dieses Erlebnis am Ende viel mehr bewirkt als die gute Empfehlung oder den Hinweis, den man da an der Stelle geben kann. Und ich glaube, das ist am Ende was uns sehr stark ausmacht, dass man eben bei uns eher mit den Händen und mit den Sinnen lernt. Genau, vielleicht was uns wichtig sind, es sind auch Organisationen und Akteure, die eben sehr viel Kontakt haben, eben auch zu unseren Kernzielgruppen, also zu Schulen, Kitas, aber auch zu Kommunen, zu Unternehmen, alle, die daran Interesse haben könnten. Und da versuchen wir auch Verbindungen herzustellen, die eben auch so eine Win-Win-Lösung ergeben.
Und dafür habt ihr jetzt inzwischen schon ein ziemlich großes Team.
Ja, wir sind 160 Leute. Wir sind schon sehr stark gewachsen, was aber auch nötig ist, weil wir auch am Ende sehr operativ sind. Wir haben zusätzlich zu unseren 160 MitarbeiterInnen haben wir auch noch 500 Acker-Coaches. Das ist halt auch ein spannendes Feld, wo man sich ehrenamtlich engagiert, wo man auch eine Aufwandsentschädigung bekommt, aber vor allen Dingen auch sehr viel Wirkung spürt, weil man eben direkt mit den Kindern zusammenarbeitet, dort Workshops gibt für die Kinder als auch die Pädagoginnen, als auch andere Personen. Das ist eine sehr befriedigende Tätigkeit, wo wir immer wieder auch auf der Suche sind nach Leuten, die eine Affinität zum Gärtnern haben, müssen aber auch noch keinen wahnsinnig grünen Daumen haben. Also da helfen wir auch sehr stark bei, aber die vor allen Dingen auch Lust haben, das Wissen zu vermitteln, weiterzugeben und somit eben auch eine sehr direkte Wirkung zu erzeugen.
Und die würden dann in den Schulen mithelfen, die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, oder?
Ja, nicht direkt im täglichen oder im wöchentlichen Rhythmus, sondern eben vor allen Dingen punktuell zu den entscheidenden Terminen. Das sind vor allen Dingen unsere Pflanztermine, wo die Pädagoginnen einfach Unterstützung brauchen, wo sie das auch nochmal genau lernen müssen. Wir geben auch eigene Workshops und die geben auch die Acker-Coaches in der Regel. Am Ende geht es um eine Wissensvermittlung, nicht das Tun selber, weil das soll wirklich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern liegen und das soll nicht von uns irgendwie abgenommen werden. Und wir versuchen sie ja auch zu befähigen, das immer mehr selbst hinzubekommen. Also im ersten Jahr sind wir noch recht intensiv vor Ort bei den verschiedensten Formaten und das wird dann immer weniger, bis ab dem fünften Jahr dann wir gar nicht mehr vor Ort sind, sondern das ganze Wissen, die ganzen Kompetenzen an die Lernorte übergegangen ist und wir sie vor allen Dingen durch unsere Lernplattform weiter unterstützen und sie dort alles Wissen bekommen können.
Ich hatte ein bisschen in meiner Recherche auch mitgekriegt, das Gute steckt im Detail, sage ich jetzt mal, weil ihr ja nicht nur einfach sagt, so hier sind die Samen, hier ist die Erde, alles aufeinander schichten, rein damit, sondern ihr gebt ja auch Wissen mit, wie es gemacht wird, mit Blick auf die Zukunft. Ja, und da hatte ich das Thema gesehen, dass es ja zunehmend wahrscheinlich trockener wird. Das heißt, man muss den Pflanzen beibringen, dass sie nicht so viel Wasser brauchen.
Genau, richtig. Also das ist total wichtig, dass natürlich auch das ein resilientes System ist und dass wir vor allen Dingen das natürlich auch den Kindern erklären, wie man das schaffen kann. Ne? Weil am Ende ist es ein pädagogischer Ort, deswegen geht es bei uns primär jetzt nicht um eine Erntemaximierung, sondern um eine Maximierung des Lernerfolgs. Da wollen wir natürlich auch die verschiedensten Aspekte, die auch in der Realität natürlich stattfinden, also zum Beispiel die Trockenheit, mit einbeziehen und auch überlegen und erklären, was für Möglichkeiten gibt und wie wir dafür sorgen können, dass wir eben nicht so viel Wasser brauchen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du eben gerade schon angesprochen hast, dass man eben dafür sorgt, dass die Pflanzen von Anfang an lernen, tief zu wurzeln und damit viel resistenter gegenüber Trockenheit zu werden. Oder eben, dass wir eben sehr intensiv mulchen und somit einfach auch die Wasserhaltefähigkeit des Bodens erhöhen und auch die Struktur des Bodens verändern. Und das sind alles entscheidende Komponenten, die wir auch natürlich auf der großen Skala in der Landwirtschaft brauchen, aber die Kinder hier im Kleinen schon lernen und die sie dann natürlich auch mitnehmen und hoffentlich dann auch weitertragen.
Ja, und wo sicherlich auch noch Wissen für die einen oder den anderen Gärtner dabei ist, was quasi neues Wissen ist, wo man sich noch was dazu holen kann an Erfahrung. Ja. Also ich würde jetzt gerne einmal diesen ganz praktischen Punkt abschließen, nämlich die Frage stellen, wenn ich jetzt merke, ich bin irgendwie motiviert, da irgendwie mitzumachen, mich zu beteiligen, wie gehe ich dann auf euch zu? Nehmen wir mal an, ich bin ein Ort, ich könnte Ackerflächen zur Verfügung stellen oder ich habe irgendwie Zeit und hätte Lust, mich mit Garten und Kindern zu beschäftigen oder ähnliches. Oder ich habe sehr viel Geld und möchte das bitte bei euch loswerden. Wie mache ich das?
Genau, da gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten. Also wenn man Lust hat, selber aktiv zu werden und sagen, ich kann mir vorstellen, Ackercoach zu werden, dann kann man sich einfach jederzeit bei uns auf der Webseite melden. Unter Ackercoach werden, also unter Jobs, gibt es das Ackercoach werden Rubrik und da kann man einfach seine Kontaktdaten hinterlassen und mit ein paar Unterlagen sich melden. Wenn man Schule oder Kita ist oder jemand ist, der einen Ort zur Verfügung stellen möchte, also im Zweiten, also für die Leute, die das quasi sehen, dass da ein Potenzial gibt, dass eine Schule Interesse hat, da macht es immer Sinn, auch mit der Schule einmal zu sprechen, dass dort auch ein Grundinteresse da ist. Wir helfen auch gerne mit Unterlagen, kann man uns gerne einfach eine Mail schicken, dann kriegt man auch Unterlagen, um die Schule anzusprechen. Aber da macht es immer Sinn, dass die Schule oder die Kita mit an Bord ist. Und der dritte Fall, dass man eben Lust hat, auch zu spenden, zu unterstützen mit finanziellen Mitteln, die am Ende für uns ja entscheidend sind, um mehr Schulen und Kinder zu erreichen. Dann gibt es bei uns auch auf der Webseite sehr viele Möglichkeiten oder man kann auch einfach direkt eine Mail schreiben. Wir haben da unterschiedlichste Partner, die uns unterstützen, ob das jetzt Unternehmen, Stiftungen, Privatpersonen, aber eben auch die Politik ist. Da sind wir sehr offen und brauchen da auch weitere Partner, um es wirklich auch ja bis 2030 möglichst alle Schulen zu bringen.
Das ist das Ziel, bis 2030 in alle Schulen. Okay.
Ja, zumindest alle Kinder. Ne? Also Kinder gehen an 2,4 Schulen, glaube ich, in ihrem Leben.
Ja.
Und jedes Kind sollte eigentlich das Recht haben, dass es mindestens einmal im Leben das erfährt, wie so ein gesamter Zyklus aussieht, vom kleinen Samen bis hin zur fertigen Möhre. Und das ist unser großes Ziel, dass das eigentlich selbstverständlich ist, genau wie jedes Kind auch Sport lernt oder mal ein Musikinstrument in der Hand hat. Und so muss es eigentlich auch mit dem Thema Natur und Nachhaltigkeit der Fall sein. Und da wollen wir möglichst weit kommen und möglichst stark dieses Bildungssystem auch in die Richtung zu verändern.
Vielen Dank dafür. Lass uns jetzt noch einmal etwas in die Metaebene schweben, noch mal ein bisschen über die Felder und Schulen gehen und da noch mal draufschauen. Du hast vieles schon angesprochen, wo du siehst, weshalb ihr Handlungsbedarf habt oder überhaupt Handlungsbedarf ist. Wenn du in die Zukunft blickst, was sind da die Themen, die dich am meisten beschäftigen und davon abgeleitet auch, was denkst du, was es noch braucht? Also welche Aktivitäten, welche Innovationen braucht es noch mit Blick auf die Zukunft aus deiner Sicht heraus?
Ja, also das ist natürlich sehr vielfältig. Wir brauchen sehr, sehr viele verschiedene Innovationen. Ich würde das jetzt erstmal auf unseren Bereich der Nachhaltigkeit und der Naturwahrnehmung beziehen. Und genau, also da setzen wir nicht ohne Grund am Bildungssystem primär an, weil wir eben glauben, dass das eben der entscheidende Faktor ist, um wirklich alle Kinder und potenziell natürlich auch die Erwachsenen dann oder die Kinder, die dann zu erwachsen werden, zu erreichen. Und das eben auch flächendeckend und auch vor allen Dingen bei den Kindern, die das von zu Hause auch gar keine Möglichkeiten haben, sowas adäquat auch mitzubekommen, die einfach auch gar nicht die Möglichkeit haben zu gärtnern und wo das Wissen auch komplett weg ist. Und da sehen wir einfach den größten Hebel. Und wenn wir uns dann die Schule und die Kita angucken, dann gibt es da sehr, sehr viele Baustellen. Und das fängt einfach da an, dass wir den Unterricht so gestalten, wie er eigentlich vor 100 Jahren auch noch war. Also dass diese Veränderung sehr in kleinen Schritten passiert, in Tippelschritten. Und dass viele Dinge, die auch damals wichtig waren, aber heute gar keine Rolle mehr spielen, sehr starke Resistenz haben, in diesem System zu bleiben. Und das ist was, wo wir mit unserem sozialen Unternehmen auch ansetzen und aber auch die Möglichkeiten sehen, die jetzt schon bestehen. Und zwar, dass Pädagoginnen das anders auslegen, als das, wie es vielleicht im Lehrplan jetzt primär vorgesehen ist und dass man diese Flexibilität und diese Freiräume nutzt, um Schule auch wirklich zu verändern. Also weniger diese große Revolution anzuzetteln, sondern von bottom up quasi zu zeigen, dass es anders gehen kann und vielmehr die Lehrerinnen und Lehrer mitzunehmen. Also das ist ein wichtiger Ansatz, den wir verfolgen und wo wir hoffen, dass es auch viele andere auch auf diese Art und Weise machen. Und so können dann aus verschiedensten Initiativen an den Schulen auch wirklich große Veränderungen stattfinden. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir die Schulen selber mitnehmen. Also für uns zum Beispiel heißt es, dass jede Gemüseakademie ist individuell, ist einzigartig, ist nicht so standardisiert, dass wir jetzt den irgendwie 4 Hochbeete hinsetzen und sagen, okay, genau da müsst ihr das und das machen, sondern wir haben sehr individuelle Flächen, wir haben sehr individuelle Möglichkeiten, auch den Unterricht zu gestalten und das in den Alltag zu integrieren. Und so kann man die Schulen viel besser mitnehmen, aus meiner Sicht. Und da bräuchte es eigentlich viel mehr Unterstützung auch für die Schulen, weil wir merken auch, das wird ja viel auf die Lehrer, ja, ich will nicht sagen eingeschlagen, aber auf jeden Fall sehr viel gemeckert darüber, wie das auch in den Schulen umgesetzt wird. Aber wir sehen dann eine sehr, sehr hohe Bereitschaft und auch Motivation, Schule anders zu denken, Bildung anders zu denken. Und man muss einfach die richtigen Werkzeuge den Pädagoginnen an die Hand geben. Und das ist, glaube ich, wichtiger als jetzt im Prinzip die große Revolution zu fordern, die sehr, sehr unrealistisch ist, dass das jetzt irgendwie, wie das schon auch die vergangenen Jahrzehnte gezeigt hat, wo das immer wieder auch Thema war, dass das dann wirklich auch in der Realität passiert, sondern dass wir vielmehr das System von innen heraus verändern.
Ja, da passt ja der Begriff Grassroot-Bewegung sehr gut dazu.
Ja, total. Also das ist, glaube ich, am Ende auch für die Politik überzeugender, wenn man mit einer Lösung kommt und nicht nur mit die Probleme anspricht, sondern sagt, okay, das und das haben wir schon getestet und auch evaluiert und auch die Wirkung nachgewiesen. Und jetzt geht es darum, das Ganze größer zu denken und wirklich auf möglichst alle Schulen auszuweiten. Und das funktioniert wirklich besser, wenn man schon mal ein paar Schritte gegangen ist, die zwar nicht einfach sind meistens, und das hält ja auch viele davon ab, aber dann eben auch dazu führen, dass wirkliche Veränderung stattfinden kann.
Wir kommen jetzt bald schon zum Ende. Gibt es noch ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben, was hier noch Raum finden sollte?
Ja, also ein Thema, was mir noch wichtig ist, persönlich ist das Thema Sozialunternehmertum, also wie wir auch soziale Innovationen in Deutschland voranbringen. Und dass dieses Feld Sozialunternehmertum im Prinzip ein dritter Weg ist, ja, neben dem, dass die Wirtschaft für Innovationen sorgt und auf der anderen Seite eben auch die Politik und Zivilgesellschaft, sind Sozialunternehmen einfach dafür da, wie so Innovationslabore an diesen politischen Herausforderungen zu arbeiten, wo die Politik vielleicht nicht innovativ genug ist, um das zu lösen und gleichzeitig die Wirtschaft aber nicht interessiert genug dran ist, weil eben die Marge nicht hoch genug ist oder die wirtschaftlichen Aussichten nicht hoch genug ist, dass da Sozialunternehmen einfach eine ganz, ganz wichtige Lücke schließen und ein möglicher Motor auch für soziale Innovationen sind und dass wir das viel mehr fördern müssen und unterstützen müssen. Da, wenn man da auch in andere Länder guckt, sind die da zum Teil viel, viel weiter. Und wir in Deutschland ruhen uns noch ein bisschen auf dem Sozialstaat da an der Stelle auch aus. Und diese Kraft, die dadurch entstehen kann und diese Innovationskraft, da merken wir gerade sehr viel Bewegung und hoffen, dass wir da noch viel, viel weiterkommen und dass wir dadurch viel, viel innovativer in Deutschland werden.
Ich habe da ja zu dem Thema schon mit Jule und Lukas Bosch drüber gesprochen auch, die ja auch sagen, diese mittlere Schicht, ne, zwischen Politik und Einzelpersonen oder Gruppen, diese Schicht der Wirtschaftsunternehmen oder der Sozialunternehmen ist einfach eine Gruppe, die sehr viele Möglichkeiten hat, ins Tun zu kommen und Dinge anzustoßen, wo die anderen eben einen sehr kleinen Hebel nur haben und die Politik-Ebene eben sehr langsam ist, dass man da gut Dinge anstoßen kann. Woran denkst du denn, wenn du sagst, in anderen Ländern ist das schon viel aktiver und da können wir uns ein Beispiel dann nehmen?
Ja, auf jeden Fall. In Großbritannien ist es viel weiter verbreitetes Thema Sozialunternehmertum, wird auch ganz anders gefördert von der Politik und auch von dem Privatsektor, auch in den USA. Natürlich haben wir da nicht so eine starke Absicherung und auch die starken Wohlfahrtsverbände, die wir in Deutschland haben. Aber dennoch kann man sich da ein Vorbild dran nehmen, wie auch soziale Innovation von staatlicher Seite, aber auch von privater Seite viel stärker über Sozialunternehmen ja forciert wird und sich das einfach auch sehr stark rechnet von dem investierten Euro, wenn man das dann in Impact übersetzt. Und da hat sich schon einiges getan, auch in den letzten 10 Jahren, was dieses Ökosystem angeht. Da haben wir ja schon ganz andere Lage als junge Gründer oder Gründerin, wenn man Sozialunternehmen ins Leben ruft. Aber verglichen zu den Ländern sind wir da noch im Kindergartenbereich unterwegs.
Zu den anderen Themen, die wir besprochen haben, finden wir ja ganz viel auf eurer Webseite. Zu diesem Thema Sozialunternehmertum, gibt es da noch eine Empfehlung von dir, was man lesen sollte, an wen man sich wenden kann?
Genau, also Pionier ist mit Sicherheit Ashoka, die Organisation, die es weltweit Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer auswählt und gezielt auch fördert. Das ist mit Sicherheit eine gute Quelle. Fineo ist ein spannender Akteur, der eben das Thema Wirkung auch sehr stark vorangebracht hat. Und ja, da gibt es noch viele andere, wenn man das mal googelt, Sozialunternehmertum. Genau, und ich kann nur jedem empfehlen, der das jetzt auch vielleicht zum ersten Mal hört oder denkt, okay, was ist das eigentlich und wie kann ich da mitmachen, nochmal darauf hinweisen, dass man sich engagieren kann. Persönlich viele Sozialunternehmer arbeiten auch mit Ehrenamtlichen. Man kann natürlich auch überlegen, ob man einen Job findet in dem Bereich, weil es auch immer mehr Jobs gibt. Wenn man ja auch in unserem Beispiel sieht, dass wir jetzt mittlerweile über 160 Leute sind, die jetzt für ein Sozialunternehmen arbeiten, oder aber eben auch unterstützen, ob eben, wenn es nicht die Zeit ist, vielleicht auch mit Spenden oder mit Unterstützung, weil gerade da sehe ich auch ein großes Potenzial, dass es eben nicht um die 1:1 Spende geht, ja, dass man jetzt 1 Euro spendet und da wird jetzt ein Baum für gepflanzt, sondern dass man mit dem Euro eben auch wirklich systemisch agiert, also wirklich viel nachhaltiger an den an einem veränderten System arbeitet, als immer an diesen Symptomen, was wir doch in der Spendenlandschaft sehr stark haben, was in vielen Fällen ja auch sehr wichtig ist, aber in manchen anderen eben auch dafür dieses System sich selbst erhält und eigentlich die keine tiefgehende Veränderung bewirkt. Und da arbeiten wir als Sozialunternehmer viel tiefer an den Wurzeln des Problems und versuchen wirklich, die Systeme zu verändern. Und da könnte man aus meiner Sicht viel effektiver dann am Ende auch spenden und investieren.
Vielen Dank. Ja, wir nehmen diese Links nochmal auf und dann kann man das auch nochmal nachlesen und stellen die in die Shownotes mit rein und auf die Webseite, wo die Folge präsentiert wird. Dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage, Christoph. Und zwar nehmen wir einmal an, du hättest die Möglichkeit, mit einem Fingerschnips oder einem Knopfdruck das Denken oder Handeln aller Menschen zu modifizieren. Welche Veränderung würdest du wählen, um so für eine wünschenswerte Ernährungszukunft zu sorgen?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen achtsamer mit der Natur und den Lebensmitteln umgehen und da eben eine ganz andere Wertschätzung haben. Und dann würde man, glaube ich, auch sich anders ernähren und dann hätten wir deutlich weniger Ressourcenprobleme und kämen wahrscheinlich viel besser mit den Gegebenheiten, die wir auf der Erde haben, klar, ohne das Ganze überzustrapazieren.
Gut, das nehmen wir auf, diesen Knopf in unsere Klaviatur. Den haben wir noch nicht. Und der ist wirklich wahrscheinlich sehr wirkungsvoll. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben auch ganz viel mitnehmen können. Und wir werden weiter eure Webseite durchforsten und an jeder Ecke die Initiative bewerben und nach Ackerflächen schauen oder nach Möglichkeiten, das zu unterstützen. Vielen Dank.
Prima, ich danke dir, Lara. Hat mir großen Spaß gemacht.
Dann schönen Abend noch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.